Morgen, liebe Schwester. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch in Grenbach sein darf. Ich habe meine Predigt überschrieben: Glauben mit Ohren, Mund, Herz und Füßen. Stellt euch vor, da ist ein Mensch, den wir sehr mögen, sogar sehr lieben. Ein Mensch, der uns wertvoll ist und der uns sehr am Herzen liegt. Aber da ist eine Sache, die macht uns sehr traurig. Dieser Mensch glaubt nicht an Jesus. Der Gedanke, dass dieser Mensch in der Ewigkeit nicht bei Gott sein könnte, dieser Gedanke tut uns im Herzen richtig weh. Vielleicht haben wir jetzt einen konkreten Menschen vor Augen, vielleicht aber denken wir dabei an viele Menschen. Vielleicht Menschen aus unserer Familie, aus der Verwandtschaft, aus der Nachbarschaft, Menschen hier aus Grenbach oder sogar an unser Volk, die Einwohner unseres Landes. Millionen Menschen, die gar nicht an Jesus Christus glauben. Vielleicht, weil sie gar nichts von Jesus wissen. Besonders in den östlichen Bundesländern gibt es viele Menschen, die durch die sozialistische Erziehung nie etwas von Jesus Christus gehört haben. Ich las in einer Geschichte, ein Pfarrer beobachtete einmal auf einem Weihnachtsmarkt irgendwo in den neuen Bundesländern, wie ein Kind mit seinen Eltern vor einer großen Weihnachtskrippe stand. Das Kind deutete auf Maria und Josef und fragte dabei: Wer sind denn diese Leute da mit dem Esel? Die Eltern konnten ihm keine Antwort geben. Aber es gibt auch Menschen, ja sogar viele, die wissen um ihren christlichen Glauben, führen ein anständiges Leben, sind hilfreich und spenden auch schon mal für einen christlichen Zweck, zum Beispiel für Brot für die Welt oder für sonstige Institutionen. Und sie sind davon in der festen Überzeugung, dass ihnen Gott schon gnädig sein wird. Und dann gibt es andere, die mühen und rackern sich ab, um Gott zu gefallen. Die meisten meinen es sehr ernst mit ihrem Glauben an ihren Gott. Zum Beispiel die Muslimen. Sie erfüllen alle ihre Pflichten, die der Koran lehrt, um einmal ins Paradies zu kommen. Wieder andere suchen in anderen Religionen oder in der Esoterik nach ihrem Heil. Ich weiß nicht, welche Personengruppe uns da persönlich am Herzen liegt, wo wir uns wünschten, dass diese Menschen oder dieser eine Mensch, an den wir denken, zum Glauben an Jesus findet. Dem Apostel Paulus ging es auch so mit seinen Landsleuten, den Juden. Und im Brief an die Römer schreibt er, dass ihn in große Traurigkeit überfällt und dass er in seinem Herzen einen tiefen Schmerz empfindet im Blick auf sein Volk Israel. Weil die meisten seiner Landsleute Jesus als ihren Messias ablehnen. Und diesem Thema widmet er sich in den Kapiteln 9 bis 11 des Römerbriefes. Und aus diesem Kapitel möchte ich uns heute einen Abschnitt betrachten, den wir schon gerade gelesen haben. Und dabei geht es um zwei Fragen. Zum einen, wie wird ein Mensch gerettet? Und zum anderen, Was ist dazu nötig, dass das möglich wird? Und ich lese uns noch einmal den Text, dass er uns noch einmal in Erinnerung kommt. Denn ich lese uns nach dem Luthertext. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wenn, wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alles in dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Herr, nun schenk du, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ihr Lieben, in diesem Abschnitt des Römerbriefes erkennt man deutlich zwei Gedankengänge. Im ersten geht es um die Frage, wie bekommt ein Mensch das ewige Leben? Und im zweiten wird dann erklärt, was muss geschehen, damit ein Mensch das für sich annehmen kann. Wenn man sich das so ansieht, muss man sagen, eigentlich ist es ganz einfach. Im Prinzip total einfach, ja, schon fast banal, was ich dazu tun muss, wenn ich in den Himmel kommen will. Von wegen anständiges Leben oder gute Taten tun oder jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und so weiter und so fort. Davon hören wir in unserem Text gar nichts. Da steht nämlich in unserem Text, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist alles. Mehr ist nicht nötig. Denn schon im Alten Testament heißt es beim Propheten Joel, denn jeder, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Ja, man muss die richtige Nummer wählen. Und ich möchte uns erklären, was das im Einzelnen bedeutet. Der Prophet Joel schreibt im Blick auf das Weltgericht, jeder, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Es ist also nicht nur in den Himmel kommen, sondern durch diesen ersten Abschnitt zieht sich der Begriff auf gerettet werden. Rettung ist also das Alternativprogramm zum ewigen Verderben. Das heißt, jeder, der Jesus Christus vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Gerettet werden setzt also voraus, dass jemand verloren ist. Und das muss zunächst einmal erkannt werden. Aber dazu mehr in meinem zweiten Teil. Gerettet ist, wer mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist. Liebe Geschwister, ich muss gestehen, In der Vorbereitung, da habe ich darüber nachgedacht und habe etwas Schwierigkeiten bekommen mit dieser Formulierung. Mir fällt es schwer, so vom Herrn Jesus zu reden. Für mich klingt das, als würde ich Herrn Meier oder Herrn Schulze anreden. Ja, es klingt für mich schon mal frömmelnd und niedlich. Liebe Schwester, wir wissen alle, dass Jesus Christus der Herr ist, der einmal als der Weltenrichter wiederkommen wird. Das älteste Bekenntnis der Urchristen hieß Kyrios Jesus. Herr ist Jesus Christus. Jesus der Herr. Und genau genommen müsste man übersetzen, Jesus ist der Herrscher. Und das meint im Grunde der Name Kyros. Der Kyros war für die Griechen der Herrscher, zum Beispiel Alexander der Große, war solch ein Kyros. Denn dann liest man es so: Gerettet ist, wer mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herrscher ist, der Herrscher über Himmel und Erde, der Herr über Zeit und Ewigkeit. Gerecht ist, wer mit dem Herzen das glaubt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Gerecht bedeutet, in Ordnung sein für Gott. Wer gerecht gesprochen ist, der ist freigesprochen. Der braucht kein Gericht und keine Strafen mehr zu fürchten. Gerecht ist, wer mit dem Herzen glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und ich habe gedacht in der Vorbereitung, das ist ja eine sehr interessante Formulierung. Mit dem Herzen glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Unser Glaube stützt sich demnach auf ein historisches Ereignis. Die Auferstehung lässt sich historisch belegen. Das Grab ist leer und niemand hat bis heute die Leiche von Jesus finden und vorzeigen können. Im Gegenteil, Jesus ist vielen Menschen nach seiner Auferstehung erschienen und seine Jünger haben ihn gen Himmel auffahren sehen, als er ihnen den Befehl gegeben hat, hinauszugehen in alle Welt, um das Evangelium zu verkündigen. Der christliche Glaube beruht also nicht auf Spekulationen, sondern auf ein historisches Ereignis und gut begründete Argumente. Und wir glauben an eine Person und nicht an eine Idee oder an eine Lehre. Und diese Person heißt Jesus Christus, an die wir glauben. Er hat den Tod überwunden. Er regiert in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und dieser Jesus wird einmal wiederkommen, die Menschen zu richten nach Gut und Böse. Und diesen Jesus muss man anrufen, wenn man den Tod überwinden will. An diesen Jesus muss man glauben, wenn man im Weltgericht bestehen will. Unser Glaube ist also sehr konkret. Wir glauben an eine Person, die gelebt und auf dieser Erde Spuren hinterlassen hat. An dieser Person hat Gott gehandelt und dieses Handeln ist historisch nachweisbar. Und daraus ergibt sich für den Apostel Paulus eine logische Konsequenz. Mit dem Mund bekennen und mit dem Herzen glauben. Beides gehört zusammen. Das eine ist nicht vom anderen zu trennen. Mit dem Herzen machen wir unseren Glauben sozusagen nach innen fest. Das Herz ist unser Wille und unser Verstand, hat also nichts mit Gefühlen zu tun. In meinem Herzen mach ich für mich und für Gott mich fest, dass ich Jesus vertrauen will. Mein Wille entscheidet sich dafür, dass Jesus der Herrscher über meinen Willen sein soll. Ob das immer ist, liebe Geschwister, das ist eine andere Frage. Wir sprechen aus, was wir glauben. Aber wenn wir das nicht tun, dann bleibt unser Glaube verschlossen. Wenn ich mein Bekenntnis zu Jesus Christus öffentlich bekenne, dann bekommt mein Glaube Profil, dann nimmt er Gestalt an. Der Glaube an Jesus Christus ist Öffentlichkeitsarbeit. Sich zu etwas bekennen bedeutet weiter, dass ich mich mit meiner ganzen Existenz auf Jesus Christus verlasse. Mein Bekenntnis richtet sich zunächst an Jesus selbst. Ich erkenne an, dass er der Herrscher ist. Und ich bekenne mich zu ihm im Sinne von: Ich will zu dir gehören. Und das Bekenntnis zu Jesus Christus hat aber auch eine Auswirkung. Im Sinne, dass ich mich öffentlich und vor anderen Menschen zu Jesus Christus bekenne. Lieben, ich kann mich noch erinnern, und die Älteren unter uns, die wissen das auch noch. Als in den 60er Jahren das Jans-Team in Kreuztal war und am Schluss der Veranstaltung aufgerufen wurde, nach vorne zu kommen, um Jesus Christus als Herrn und Heiland anzunehmen und ihm sein Leben zu übergeben. Der große Zeltchor sang dabei das Lied: So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gotteslamm, ich komm. In Scharen kamen die Leute nach vorne und schütteten vor Gott ihr Herz aus. Das war sich öffentlich zu Jesus Christus bekennen. Aber leider ist bei vielen derer, die nach vorne kamen, der Same nicht aufgegangen. Viele leben wieder in der sogenannten Welt da draußen. Und diese Methode, sich öffentlich zu Jesus Christus bekennen, wurde damals von vielen Menschen, auch von Christen, angegriffen. Was ich öffentlich vor Menschen bekannt habe, gibt mir innerliche Gewissheit. Ob man da nach vorne geht, das ist eine andere Frage. Wichtig ist aber das öffentliche Bekenntnis. Man kann es auch vor einem Menschen aussprechen oder vor der Gemeinde. Und das Bekenntnis mit dem Mund ist für uns wichtig, weil wir dadurch unseren Glauben öffentlich preisgeben. Ich gehöre zu Jesus Christus. Und das nicht für uns selbst ausmachen. So wie: Ja, ich will ja glauben, aber das braucht ja keiner zu wissen. Und schließlich richtet sich unser Bekenntnis auch nach außen zu den Menschen, die nicht an Jesus glauben. Und dabei ist es wichtig, was ich vorhin schon sagte: Unser Bekenntnis muss fröhlich sein. Christen sollen frohe Menschen sein. Man muss es in uns abspüren, dass wir uns zu Jesus Christus bekennen. Früher gab es ein Lied, was viel gesungen wurde, wo es dann heißt in einer Strophe: Man kennet sie am Liede, am leuchtenden Gesicht. Vielleicht kennen das die Älteren noch aus dem Lied "Es pilgert durch die Lande". Unser Glaube hat nichts mit Spekulationen, einer Lehre oder mit Gefühlen zu tun, sondern dass unser Glaube auf gut begründete Argumente beruht und auf den Gott, der in der Geschichte durch Jesus Christus gehandelt hat. Das alles steckt hinter dem Gedankengang vom Apostel Paulus. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert. Im Grunde ist es aber ganz einfach. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herrscher über Himmel und Erde ist, und wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus nach seiner Kreuzigung von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Du kommst nicht ins Gericht, sondern du bist, wie Jesus es einmal gesagt hat, jetzt schon aus dem Bereich des Todes in das ewige Leben übergewechselt. Ist das nicht wunderbar? Christen haben eine Hoffnung und ein Ziel, einmal bei Gott zu sein. Aber das können viele Menschen nicht begreifen und wollen es auch nicht begreifen. Und davon schreibt auch der Prophet Jesaja. Und Paulus macht auch diese schmerzliche Erfahrung mit seinen Landsleuten. Was aber ist nötig, damit ein Mensch sich dafür oder dagegen entscheiden kann? Und darum geht es im zweiten Abschnitt meiner Predigt. Paulus beschreibt hier mit einem Kettenschluss, was geschehen muss, damit ein Mensch Jesus als seinen Herrn anrufen kann. Die einzelnen Faktoren greifen wie Glieder einer Kette ineinander. Paulus geht die einzelnen Faktoren vom Ende bis zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Er schreibt: Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht: Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich lese uns diesen Text einmal nach einer anderen Übersetzung. Dort heißt es: Den Herrn anrufen kann man nur, wenn man glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Und das ist ja genau auch beim Apostel Paulus geschehen. Paulus wurde von Jesus Christus selbst in den Dienst gestellt. Denn es heißt in der Schrift: Was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht zu bringen. Der Glaube kommt also aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Gottes. Ja, ganz am Anfang steht die Botschaft, das Wort Gottes. Und das ist der Ausgangspunkt, an dem alles beginnt. Bei Gott fängt alles an mit dem Wort. Am Anfang war das Wort, so heißt es ganz am Anfang des Johannesevangeliums, im Blick auf die Schöpfung. Gott sprach und es wurde. Und dann heißt es: Und Gott sprach und siehe, es war sehr gut. Wenn wir von Gottes Wort reden, dann meinen wir nicht einfach die Worte mit Buchstaben und Silben gesprochen oder gedruckt. Das Wort Gottes ist eine Kraft. Ja, da steckt Dynamik drin. Da steckt Energie drin. So viel Energie, das allein durch ein Wort Leben entstanden ist. Jesus hat das zum Beispiel demonstriert bei der Auferweckung des Lazarus. Er sprach in das geöffnete Grab, aus dem schon süßlicher Leichengeruch wehte: Lazarus, komm heraus! Und Lazarus, der schon 4 Tage im Grab lag, kam mit Leichentücher und Binden umwickelt aus dem Grab heraus. Und im 1. Kapitel des Römerbriefes, im Vers 16, schreibt Paulus, übrigens ist auch mein Konfirmationsspruch: Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die an ihn glauben. Anders übersetzt: Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Und am Anfang der Rettung steht also das Wort. Das heißt, noch bevor wir Jesus anrufen können, steht das Wort. Der Glaube ist also die Antwort auf das Wort Gottes. Welch unglaubliche Kraft dieses Wort hat. Das belegen zahlreiche Geschichten. Zum Beispiel eine Geschichte, die ich gefunden habe, von einem Regisseur in Moskau. Er wollte zu Zeiten der Sowjetunion ein Theaterstück schreiben, das den christlichen Glauben lächerlich macht. Und dazu las er zunächst einmal das Neue Testament. Er wollte schließlich genau wissen, worüber er sich lustig machen kann. Doch beim Lesen dieser Worte kam er zum Glauben an Jesus Christus. Ohne dass ihm irgendein Mensch ein Wort über den christlichen Glauben gesagt hat, rief er Jesus als seinen Herrn an und wurde gerettet. Aus dem Theaterstück wurde dann nichts mehr. Und ich denke da an einen Pfarrer mit seinem Konfirmanden. Mit 2 der Konfirmanden hatte er eine Wette abgeschlossen. Sie machten sich nämlich über die Bibel und den Glauben lustig. Das ist doch alles nur erfundenes Zeug und überhaupt, was hat das mit uns zu tun? So behaupteten sie. Und der Pfarrer wettete mit ihnen und sagte, dass er doch etwas dran wäre am Glauben, und vereinbarte mit ihnen, dass sie doch mal das Johannesevangelium lesen sollten. Und die Jungs ließen sich darauf ein. Ich weiß leider nicht, was der Pfarrer als Einsatz bot, falls nichts geschehen sollte. Jedenfalls geschah wirklich etwas. Die beiden Burschen wurden so vom Wort Gottes berührt, sodass sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kamen. Liebe Geschwister, ich habe schon mal den Eindruck, wir trauen dem Wort Gottes viel zu wenig zu. Jesus erzählt uns faszinierende Geschichte vom Säen. Ein Bauer wirft die Körner auf sein Feld und überlässt sie sich selbst. Er geht nach Hause, macht seinen Job und legt sich schlafen und steht wieder auf. Und währenddessen passiert etwas auf seinem Feld. Jesus sagt, der Same wächst von selbst. Liebe Geschwister, ich glaube, wir dürfen dem Wort Gottes mehr zutrauen, als wir es erwarten. Ich möchte uns Mut machen, das doch mit den Worten der Bibel zu sagen, so wie sie da stehen. Wir reden über unseren Glauben viel zu viel mit unseren eigenen Worten. Und wenn wir jetzt Zeit hätten, dann könnten wir mit Worten der Bibel über unseren Glauben sprechen. Das meint Paulus mit Bekennen. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Also aus der Predigt, so wie uns der Luthertext sagt. Es ist nicht ganz richtig übersetzt, ist aber auch nicht falsch. Es führt aber dazu, dass viele Christen die Sache daher an die Prediger und an die Evangelisten, die Pastoren, delegieren. Ich kann nicht predigen. Das ist die Sache von denen, die dafür ausgebildet sind, so wird dann gesagt. Und ich muss gestehen, mir ging es auch so. Als man mich vorgeschlagen hatte, doch die Ausbildung zum Laienprediger zu machen, da habe ich mich gewehrt. Ich kann das nicht. Ich habe eine schwere Zunge. Ich kann mich nicht vor Leuten hinstellen und Gottes Wort sagen. Ich kann das mal im Bibelkreis machen, in unserer Gemeinschaft, aber sonntags morgens von der Kanzel predigen. Unmöglich, das geht nicht. Und dann habe ich die Ausbildung angefangen. Und ich habe während der Ausbildung gemerkt, da hat Gott etwas mit mir vor. Wir mussten ja als Hausaufgabe Predigten schreiben, die dann beurteilt wurden. Auch mussten wir schon mal vor allen Teilnehmern, die dann kritisch zuhören, einen Gottesdienst abhalten. Und da habe ich gespürt, dass Gott mir die Kraft geschenkt hat, diesen Dienst zu tun. Und mittlerweile mache ich das jetzt schon über 15 Jahre. Und ich bin froh und dankbar, dass Gott mich berufen hat, sein Wort zu verkündigen. Und so ist auch mein Konfirmationsspruch wahr geworden, dass ich mich nicht des Wortes Gottes schämen brauche. Und ich erinnere mich noch, als ich meine erste Predigt abgehalten hatte und geschrieben hatte, da sagte man mir, man merkt, dass ich aus dem Siegerland käme. In meiner Predigt merkte man die Sprache Kanaans. Also, sie war zu fromm. Der Glaube kommt aus dem Hören. So hat es Paulus geschrieben. Also kann jeder schlichte Christ von dem reden, was der Grund seiner Hoffnung ist. Wie es Petrus in seinem ersten Brief schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jeder gläubige Christ hat den Auftrag, Zeuge der Auferstehung Jesu Christi zu sein. Das Gehörte aber kommt aus dem Wort Christi. Hier wird eines sehr deutlich. Wir, die wir glauben, wir haben eine starke Autorität, was das Wort Gottes angeht. Und wir haben eine hohe Verantwortung. Jesus hat alles so eingerichtet, dass er sein Wort in unsere Hände beziehungsweise in unseren Mund legt. Wir sind autorisiert, anstelle von Jesus sein Wort den Menschen zu sagen. Ja, wir dürfen Botschafter sein, Botschafter an Christi Stadt. Ein Botschafter vertritt den Bundeskanzler und den Bundespräsident in einem anderen Land. Was er sagt, das ist so, als hätte es der Bundeskanzler oder der Bundespräsident gesagt. Aber wir, die wir an Jesus Christus glauben, dürfen Gesandte Jesu Christi sein, so wie Paulus es ausdrückt. Wenn wir von Jesus gesandt sind, dann ist das so, dass Jesus selbst in uns gegenwärtig ist. Der Herrscher, von dem ich anfangs gesprochen habe. Und dieser Herrscher begegnet uns durch das, was wir in seinem Namen sagen. Und dadurch werden Menschen mit dem Weltenrichter konfrontiert. Liebe Geschwister, Sind wir uns eigentlich dessen bewusst? Wir haben eine hohe Autorität, wenn wir anderen Menschen das Evangelium sagen. Im Hinblick auf seine jüdischen Volksgenossen muss Paulus traurig feststellen, sie haben es gehört, aber sie haben es nicht angenommen. Ist das nicht heute auch noch so? Die Botschaft wird gesagt, aber wie wenige begreifen das. Es ist eine schmerzhafte Erfahrung, wie wenige unter das Wort Gottes heute kommen. Die Gottesdienste werden kaum noch besucht und auch unsere christlichen Kreise und Gemeinschaften nehmen immer mehr ab. Hier stoßen wir mit Paulus und auch mit dem Prophet Jesaja an Grenzen. Wir können die Botschaft sagen, und da sind wir gefordert, und uns Mühe zu geben. Aber dann hört unser Auftrag auf. Dann können wir nur noch abwarten, wie der Landwirt in dem Gleichnis Jesu vom vierfachen Ackerfeld. Am Ende ging doch viel auf. Ich komme zum Schluss noch einmal auf die beiden Gedankengänge zurück. Zum ersten ging es um die Frage, wie bekommt ein Mensch das ewige Leben? Und im zweiten wurde dann erklärt, was muss geschehen, damit ein Mensch für sich annehmen kann. Und da haben wir es gehört. Und ich lese uns den Text noch einmal der Predigt nach der Basisbibel. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du mit ganzem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Denn aus dem Herzen kommt der Glaube, der gerecht macht. Und aus dem Mund kommt das Bekenntnis, das zur Rettung führt. So steht es ja in der Heiligen Schrift. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Das gilt ohne Unterschied für Juden und Griechen. Alle haben ein und denselben Herrn. Und der lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn anrufen. Denn es heißt ja auch, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber wie kann man jemand anrufen, an dem man nicht glaubt? Oder wie kann man jemand glauben, von dem man nichts gehört hat? Und wie kann man von jemand hören, wenn es keine Verkündigung von ihm gibt? Schließlich, wie kann es eine Verkündigung geben, wenn niemand dazu ausgesandt wurde? Doch gerade darüber steht in der Heiligen Schrift, welche Freude macht es, die Schritte der Boten zu hören, die die gute Nachricht bringen. Aber nicht alle haben die gute Nachricht angenommen. Und so fragt schon Jesaja, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Also, der Glaube kommt vom Hören auf die Botschaft. Die Botschaft aber geht zurück auf den Auftrag von Jesus Christus. Und ihr Lieben, dazwischen ereignet sich das Wunder, das geschieht, wenn ein Mensch Jesus als Herrn und Retter anruft. Ja, der wird gerettet werden. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wie bin ich gerecht vor Gott? Allein um den wahren Glauben an Jesus Christus, sodass mich mein Gewissen anklagt, dass ich weder alle Gebote Gottes fährlich gesündigt und keines derselben jemals gehalten habe. Aber un all mein Verdienst aus lauter Gnade ist Jesus Christus für mich gestorben, hat den Tod überwunden und ist auferstanden und lebt. Und das darf ich glauben. Das dürfen wir alle glauben, die wir zu Jesus Christus gehören dürfen. Herr, schenke uns immer wieder diesen festen Glauben tagtäglich, dass wir durch die Welt gehen dürfen als leuchtende Christen, dass wir davon zeugen dürfen, dass du für uns auf diese Erde gekommen bist und hast Knechtsgestalt angenommen, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir nach deinem Wort tun dürfen und dass du für uns gelitten hast am Kreuz auf Golgatha. Aber du bist nicht im Tod geblieben, sondern bist auferstanden und lebst und hast eine ewige Erlösung geschaffen für viele Menschen, die an dich glauben. Hast uns durch deinen Tod den Weg freigemacht zum ewigen Leben. Und dass wir als Geschwister auf diesem Wege gehen dürfen, der ein Ziel hat, einmal bei dir zu sein. Schenke uns diesen festen Glauben, dass wir danach tun dürfen. Amen.